Die Strafe für Verrat. Wer sich aber der boshaften Verräterei schuldig macht, soll der Gewohnheit nach durch Vierteilung zu Tode gebracht werden. Prolog. Das Urteil war gefallen. Jetzt lag es an ihm, es zu vollstrecken. Er führte den Kaltbluthengst am Zaumzeug über den aufgeweichten Feldweg. Graue Atemwolken stoben aus den Nüstern des Pferdes und verflüchtigten sich rasch im Morgennebel. Die Sicht reichte nur wenige Meter. Von einem Baumgerippe flog eine Schar Krähen auf, der Hengst legte die Ohren an und wieherte erschrocken. »Ruhig«, er klopfte ihm auf die Flanke. »Du bist nicht derjenige, der Angst zu haben braucht.« Bereitwillig lief das Tier weiter. Der Hengst war das letzte der vier Pferde, das er noch in Position bringen musste. Dann konnte die Hinrichtung beginnen. Heute gab es niemanden mehr, der einen das Henkershandwerk lehren konnte. Er hatte sich alles selbst beibringen müssen, wie man einen Hanfstrick zur Schlinge flocht, wie man die Klinge des Richtschwertes wetzte, wie man Menschenfett herstellte und wie man den Kopf mit einem einzigen gezielten Hieb vom Rumpf trennte. Einen guten Scharfrichter erkannte man daran, dass er den Delinquenten nicht länger als nötig leiden ließ, dass er das Urteil rasch, konsequent und sicher vollzog, dass man ihm nie auch nur das leiseste Zögern anmerkte. Er straffte seinen Rücken. Er hoffte, dass er diesem Anspruch gerecht werden konnte. Alle würden zusehen. Sie würden jene noch so kleine seiner Bewegungen verfolgen. Die Umrisse des leerstehenden Gestüts zeichneten sich im Nebel ab. Er steuerte auf die Reithalle zu, deren Haupttor weit offen stand. Aus dem Inneren drang das grellweiße Licht der Baustrahler, die er vor einigen Nächten in ihr aufgestellt hatte. Es hätte deutlich einfachere Wege gegeben, das Urteil zu vollstrecken, Wege, die nicht mit so einem großen Risiko verbunden waren. Er hätte nicht unbedingt Pferde gebraucht. Vier elektrische Seilwinden oder Autos würden auch funktionieren, vielleicht sogar noch besser. Aber er war ein Mann, der äußersten Wert darauf legte, dass die Dinge richtig gemacht wurden. Wenn Regeln, Gesetze und Anweisungen nicht so befolgt wurden, wie sie gedacht waren, was hatten sie dann überhaupt für eine Bedeutung? Über dem Tor prangte der längst verblasste Schriftzug »Reiterferien bei W.« Nach dem W. war das rostige Blechschild abgebrochen, der fehlende Teil nicht auffindbar. Bevor er die Halle betrat, zog er sich die Henkerskapuze über, eine schwarze, spitz zulaufende Maske aus grobem Stoff. Der Verurteilte trug eine Augenbinde, er würde ihn überhaupt nicht sehen. Aber darum ging es nicht. Das Publikum würde ihn sehen, hunderte Augenpaare, die gebannt auf ihn gerichtet waren. Die Kapuze verkleinerte sein Sichtfeld und ließ ihn kaum atmen, doch sie gab ihm Sicherheit. Jetzt, wo er sie übergestreift hatte, war er der Scharfrichter, der Vollstrecker. In der Halle stank es nach Pferdeäpfeln und feuchtem Moder. Die abgeschrägte Holzverkleidung rund um das Rechteck aus Sand war verwittert und einzelne Bretter herausgebrochen. Das Dach der Halle war gleich an mehreren Stellen undicht. Noch immer tröpfelte das Regenwasser der letzten Nacht herein und bildete Pfützen im schmutzigen Sand. Fast klang es wie eine Melodie. Auf weißen Tafeln über der Sandfläche standen dicke Großbuchstaben. Er meinte zu wissen, dass sie Anzeigen für die Dressurreiter waren. Eine bizarre Vorstellung, dass hier einmal diese Leute in ihren lächerlichen Kostümen geritten waren, angefeuert von Pfiffen und Applaus. Das Publikum, das heute den Ereignissen auf dem Reitplatz beiwohnte, saß nicht auf den Tribünen. Der Blick des Scharfrichters glitt zur Kamera, die dort auf einem Stativ stand. Ihr roter Lichtpunkt glomm im Halbdunkel. Sie sahen zu. Die anderen drei Pferde scharrten unruhig mit den Hufen und warfen die Köpfe zurück. Er hatte sie mit Stricken an Eisenpflöcken festgebunden, die er in der vorigen Nacht in einem Quadrat in den Boden getrieben hatte. Sie alle trugen Scheuklappen und Sattel. Er machte den Hengst am letzten, noch freien Pflock fest und wandte sich dem Mann zu, der zwischen den Pferden in der Mitte des Quadrats lag und sich im Sand umherrollte. Hand- und Fußgelenke waren wie bei einem entflohenen Kalb aneinander gefesselt. Das Rot seines Kapuzenpullovers war durch den Dreck kaum noch erkennbar. Der Knebel in seinem Mund dämpfte seine Hilfeschreie zu einem unverständlichen Grunzen und Stöhnen. Der Mann hatte sich auf niederträchtigste Weise des Verrates schuldig gemacht. Darauf stand nichts Geringeres als der Tod. Seine Strafe musste ein Exempel sein, hart, aber gerecht, grausam, aber notwendig. Der Scharfrichter rammte ihm das Knie zwischen die Schulterblätter, während er den Strick um die linke Hand des Delinquenten löste und ihn mit einem weiteren Seil am Sattel des ersten Pferdes befestigte. So machte er weiter, bis jede Gliedmaße an eines der Tiere gebunden war. Der Verurteilte wehrte sich mit aller Kraft, aber es bereitete dem Scharfrichter keine Mühe, ihn unter Kontrolle zu halten. Als der Mann sich mit einem Ruck loszureißen versuchte, packte er ihn am graumelierten, von Sandkörnern gespickten Schopf und drückte sein Gesicht so lange in den nachgiebigen Untergrund, bis der sich kaum noch rührte. Auf einem Klapptisch aus Buchenholz am Rande der Reitfläche lagen die Utensilien des Scharfrichters bereit. Eine einschwänzige Bullenpeitsche, mehrere Knochensägen und Hackbeile in verschiedenen Größen sowie eine Beretta 92. Er griff nach Peitsche und Pistole. Es wäre ein Akt der Gnade, den Lauf der Beretta einfach an den Hinterkopf des Verurteilten zu pressen und abzudrücken. Ein schneller, unkomplizierter Tod. Doch dafür war die Waffe nicht gedacht. Die Pferde tänzelten unruhig umher und zogen schon vereinzelt kurz an den Armen und Beinen des Verurteilten, der leise in seinen Knebel wimmerte. Der Scharfrichter stellte sich hinter ihm auf, entsicherte die Pistole und richtete sie in die Höhe. Er atmete tief durch. Unter der Kapuze lief ihm der Schweiß in Strömen übers Gesicht. Längst brannte er ihm in den Augen und verklebte sein Haar. Dann drückte er ab. In wilder Panik stoben die Pferde auseinander. Ihre Hufe wirbelten Sand in alle Richtungen auf. Es war, als hätte er einen magischen Trick vollführt, denn auf einmal schwebte der Verurteilte vor ihm in der Luft. Die stramm gezogenen Seile hielten ihn in der Höhe. Die Pferde stemmten ihre Hufe in den Sand und bäumten sich auf, zerrten immer weiter an den Gliedmaßen des Todgeweihten. Knirschen wie von zerberstendem Holz erklang, als Sehnen auseinanderrissen. Hände und Füße des Verurteilten hatten sich dunkelrot verfärbt, so sehr schnitten ihm die Seile inzwischen das Blut ab. Aber die Kraft der Pferde allein genügte nicht. Der Scharfrichter würde nachhelfen müssen. Er ließ die Peitsche auf ihre Hinterteile niederknallen. Das Tier, das an das linke Bein des Verurteilten gebunden war, brach zur Seite aus und riss die Gliedmaßen dabei ruckartig mit sich. Der Oberschenkelknochen musste in zwei gebrochen sein, denn er baumelte in abstrusem Winkel an dem Seil. Der Scharfrichter nahm die Knochensäge vom Tisch. Er hatte sich bewusst für die Pferde entschieden, auch wenn er befürchtet hatte, dass es so kommen würde. Nun musste er es selbst zu Ende bringen, so wie es sein Handwerk verlangte. Er trat an den Delinquenten, der weiter auf Hüfthöhe vor ihm in der Luft hing. Mit erbarmungsloser Härte packte er ihn am Oberarm und setzte das Sägeblatt knapp unterhalb des Schultergelenks an. Methodisch trieb er die metallenen Zähne erst durch die Haut, dann durch Muskeln und Fleisch. Das Urteil war gefallen. Jetzt lag es an ihm, es zu vollstrecken.